Pergum Audio präsentiert
den Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Auch für Atheisten. Donnerstag, 23. Oktober 2025.
Hallo Andreas nach Rom. Ich bin schon fast auf der Reise sozusagen. Mein Koffer ist noch nicht gepackt. Ich bin bald da. Aber unser Podcast heute startet etwas ungewöhnlich, weil du gerade erstmal schöne Tasse Kaffee in den Laptop deiner Frau geschüttet hast. Und deswegen sind wir etwas spät dran. Was ist passiert? Warst du so aufgeregt?
Ich habe einfach wie immer das Mikrofon aufgebaut und den Computer meiner Frau aufgebaut, weil der besser ist als meiner. Und meiner ist nur so Secondhand und meine Frau hat einen ganz tollen. Und dann habe ich gedacht, ich trinke noch mal einen Schluck Kaffee, das hätte ich bisher nicht tun sollen. Jetzt trocknet der Computer über dem Nutella-Glas. Der steht
so
jetzt in
aufgeklappt,
der Küche.
Gut,
aufgeklappt. Und wir hoffen mal, dass das...
Ja. Ich war live dabei. Es war sehr aufregend. Also wir wollten gerade loslegen, man macht es schwapp und dann weil unser Tonexperte sagte, du mögest doch bitte den lieber ausschalten auch. Und dann waren wir auf dem Kopf und es war ganz wunderbar. Also es war wirklich, nein, es war natürlich überhaupt nicht wunderbar, aber der scheint noch zu gehen. Also,
ja, er scheint zu gehen. Ich glaube auch, man denkt immer so, Podcasts aufzunehmen ist völlig gefahrlos. Ist überhaupt nicht wahr. Also da lauern viele Gefahren. Da können also viele teure Laptops mal draufgehen. Übrigens, das fällt mir da ein. Die meisten Menschen sagen zu mir, wenn man Bücher signiert, das muss doch auch ganz toll sein. Das ist überhaupt nicht so. Das ist total gefährlich.
Gefährlich,
weißt du,
wieso?
Weißt du, warum das? Mein neues Buch ist ja raus, dann lebe
ich
auf der
Zeitung, ich weiß.
Um das nochmal zu sagen.
Ja.
Also, und ich habe jetzt auch signiert, letzte Woche war ich in Deutschland und das ist, weißt du, warum das so gefährlich ist? Weil du sitzt also da und dann kommen Leute zu dir und dann fragst du, was soll ich denn da reinschreiben? Da stehen eben sehr häufig Paare vor dir und dann sagt sie manchmal, ach, Herr Englisch, das ist ja nett, Sie schreiben da was rein, dann schreiben Sie doch bitte rein für Barbara und Thomas. Mhm. Und der Mann an ihrer Seite, der wird dann knallrot, explodiert und ruft, ich gehe jetzt nach Hause, du blöde Kuh. Und dann sagt sie
das
plötzlich,
war nicht Thomas.
Oh sorry, das war mein Ex, der hieß Thomas. Bitte schreiben Sie rein für Heike und Michael.
Wunderbar.
Deswegen sage ich vorher, bevor ich signiere, immer, also passen Sie mal auf, sind Sie sicher, welche Namen ich da reinschreiben soll? Nicht, dass Sie sich mit Ihrem Ex vertun. Also das gibt's ab und zu.
Ja, und da muss man immer so nachfragen, ne? So mit TH oder so.
Genau, und es gibt also ganz komplizierte Namen und es gibt auch Namen, Leute, die ganz seltsame Sachen haben wollen, die man da reinschreibt. Also, naja, und wie gesagt, ich hatte dir doch das letzte Mal noch gesagt, dass wir über ein kleines Geheimnis sprechen müssen.
Richtig.
Und das hat nämlich auch mit dem Signieren zu tun. Also der Papst hat aber jetzt nicht für andere Leute signiert, sondern nach seiner Wahl im Mai, also nach der Inthronisierung, also früher hieß das ja Krönungsmesse, gekrönt wird ja nicht mehr, weil es keine Krone mehr gibt. Das heißt jetzt einfach auch nicht mehr Inthronisierungsmesse wie früher, sondern Amtseinführungsmesse. Und nach der Amtseinführungsmesse hat er verteilt, also eins davon habe ich auch gekriegt, und da hat er unterschrieben mit seinem Namen Leone der 14.
Leone, ach so.
Und die Kollegen und Freunde, die diese Kärtchen alle haben, die sind jetzt aufgefordert worden, die alle wieder zurückzugeben.
Was?
Genau, auch jede Menge Kardinäle sind davon betroffen, die waren bei der Amtseinführungsmesse und die müssen diese Kärtchen jetzt wieder abgeben, weil das ist natürlich falsch.
Ach so, Leo.
Weil die Amtssprache im Vatikan ist nicht italienisch. Auf Italienisch heißt der Papst Leone der 14. Und ich weiß, in deinem Kopf geht bei Leone eventuell der uralte Schlager Papa Leone, Mama Leone hieß
Nee, die. Ehrlich gesagt geht bei mir nur Mama Leone, das ist ein Restaurant im Eppendorfer Weg, da wo ich mal gewohnt habe. Mama Leone, da haben wir oft gesessen, aber das ist das Einzige, das Lied kenne ich nicht. So
okay,
bin ich auch nicht von, wann ist das denn?
Ja, das weiß ich nicht, irgendwann in den 80er Jahren.
50er, 80er,
Schlager
nee,
hieß,
das müsste ich kennen.
Der hieß Mama Leone und da gab es auch noch eine Verarsche für das Lied. Da ging es genau, ich weiß gar nicht mehr, das hat glaube ich Otto gesungen oder so. Irgendjemand.
Ich weiß es nicht, gefährliches Halbwissen. Egal, also auf jeden Fall, aber was, also das sind sozusagen Fehlprägung, wie manchmal so bei Euro-Münzen, hat jetzt Papa Leone hat sich dann eigene Fehlprägung gemacht und die Dinger müssen zurück. Dabei sind die doch bestimmt jetzt total wertvoll eigentlich, oder?
Wenn ein Freund von mir, wie gesagt, hat auch damit gezögert. Der hat mich angerufen und hat gesagt, ich bin also aufgefordert worden, das wieder zurückzugeben. Ich weiß gar nicht, ob ich das nicht einfach jetzt heimlich behalte, weil in Wirklichkeit ist ja die offizielle Amtssprache im Vatikan Latein. Deswegen heißt der Papst auch Leo der 14. und nicht Leone der 14. Und deswegen deswegen war, hat er im Überschwang am Anfang also was unterzeichnet, ja, was er nicht hätte unterzeichnen sollen.
Ja, aber als echter Katholik muss man natürlich ja auch tun, was der Papst sagt, oder? Da muss man doch zack das Ding zurückgeben und sagen, wenn mein Papst das wiederhaben will, dann gebe ich das. Ja, ihr habt es auch nicht leicht. Ja.
Nein.
Oder man behält es und dann beichtet man, das geht auch, ne?
Ja, ich glaube, das ginge eventuell. Nee, man muss ja die Schuld dann irgendwie wieder gut machen. Nee, man muss das wieder gut machen. Das geht nicht.
Ein paar Rosenkränzen oder so?
Nein, das reicht nicht.
Okay. Es ist aber auch wirklich kompliziert. Aber ich habe jetzt gedacht, Mensch, meine Gebete letzte Woche sind erhört worden. Eine katholische Priesterin ist aufgetaucht in den Medien, habe ich gelesen. Die hat die Messe gelesen, da irgendwo bei mir oben in der Gegend, Nordfriesland, nicht Ostfriesland. Was ist da denn jetzt los? Ich habe es nicht ganz verstanden.
Die ist doch nicht katholisch.
Die ist nicht katholisch?
Natürlich nicht. Die gute Dame war eine Pfarrgemeindereferentin in der ordentlichen also in der katholischen Kirche.
Mhm.
Und da kann sie ja, wie du weißt, keine Priesterin werden, weil sie nicht zur Priesterin geweiht werden kann und ist jetzt übergetreten zu den Altkatholiken.
Und Altkatholiken sind keine Katholiken, obwohl es im Namen drin ist.
Naja, die sind sozusagen aus einem, also ich glaube, die empfinden sich durchaus als katholisch, weil deswegen, die nennen sich ja altkatholisch, das bedeutet, sie sind katholisch vor dem Vorfall, über den sie ziemlich sauer waren, und das war die Unfehlbarkeit.
Okay, aber was sind jetzt ganz kurz nochmal, bevor Unfehlbarkeit, da müssen wir gleich drüber reden, Papst und Unfehlbarkeit, da habe ich ja schon einiges gehört, aber die Altkatholiken sind also sozusagen eine Abspaltung, sie sind aber auch nicht richtig Protestanten, aber sie sind doch schon ein bisschen toleranter, oder nicht? Also irgendwie so gleichgeschlechtliche Partnerschaften, habe ich mal irgendwo gehört, wären da völlig okay, und jetzt Frauen im Priesteramt, wo ich sage, da hat sich da vielleicht ein bisschen Vernunft durchgesetzt? Jetzt reißt du mir gleich den Kopf ab.
Also das kann man natürlich auf unterschiedliche Art und Weise sehen. Also richtig ist, also die altkatholische Kirche ist eine angesehene, in Deutschland ist eine relativ kleine Kirche, aber es ist ich kenne eine ganze Menge Altkatholiken, das sind Leute, die sind auch stolz darauf, dass sie zu einer Gruppe gehören, die sich, und da hast du recht, darauf berufen, dass sie sagen, wir haben bei einem der größten Blödsinn, den die katholische Kirche angezettelt hat, nicht mitgemacht. Deswegen, das ist auch ganz richtig, wenn du sagst, wir gelten als die Vernünftigeren, weil in der Tat damals, den Streit, um den es geht, im Jahr 1870, gab es eine ganze Menge Menschen, die der Meinung waren, das, was die große Mehrheit, die katholische Kirche da will, das ist so doof, da machen wir nicht mit. Und ich kenne Menschen, die sagen, na klar, die altkatholische Kirche war damals die weit vernünftigere, also die, und vielleicht müssen wir das jetzt mal kurz erklären, worum es überhaupt geht.
Ja, bitte.
Also, es geht im Grunde darum, was darf der Papst und was darf der Papst nicht. Und jetzt kommen wir zu einem Papst, der ist der Papst, der am längsten in der ganzen Geschichte regiert hat, Pius IX., über 30 Jahre, stammt von der Adria. Ich weiß, da denkst du jetzt an Rimini und Strände und Leute, die am Strand Volleyball spielen und so. Also gut gesagt, der kommt aus Senigallia am Strand, an der Adria, der wird Papst, Pius IX. Und in dieser Zeit bricht der Kirchenstaat gerade zusammen, weil die bösen Italiener überrennen sozusagen, also nochmal kurz, Kirchenstaat in der Renaissance, also nach dem Mittelalter, ist Italien eigentlich in drei große Blöcke geteilt. Es gibt Norditalien, in der Mitte, ungefähr zwischen Bologna und Neapel, ist der Kirchenstaat, das ist ein eigener Staat, der Papst ist der König dieses Staates. Der ist also nicht nur das Oberhaupt der katholischen Kirche, sondern der hat ein eigenes Reich, der ist da König, da gibt es also Steuern, da gibt es ein Gefängnis, da gibt es also eine eigene Währung, das ist ein richtiger eigener Staat. Und im Süden gibt es dann einen Staat, den wir kontrollieren verschiedene Leute, das nennt man das Reich beider Sizilien. Das ist sozusagen Italien bis zum Jahr 1870. Dann kommen die bösen Italiener, die überrennen den Kirchenstaat, die lösen den sozusagen auf, also erobern den, wenn man so sagen will, und der Papst ist stinkesauer. Und in diesem Zusammenhang, dass die Päpste ihren Staat verlieren, kommt Pius IX. Auf die Idee zu sagen, man könnte ja sagen, der Papst macht keine Fehler. Also der ist unfehlbar. Das heißt, wenn der Papst sozusagen im Sinne von Petrus etwas sagt, was die ganze katholische Kirche betrifft, also ex cathedra spricht, also wenn er sozusagen seine Lehrmeinung verkündet, kann er keine Fehler machen.
Okay, das würde ja bedeuten, dass alle Päpste immer der gleichen Meinung sind, nacheinander, was ja definitiv nicht so ist. Da ist ja schon mal ein kleiner Logikbruch.
Für jemanden, der in dieser Materie gerade sich einarbeitet, genau den wunden Punkt getroffen. Also gratuliere, kann ja, ich gar gut, nicht
das
anders
war
sagen.
Das nicht so schwer, Entschuldigung. Also lerne ich
weil der springende Monat. Punkt war, Päpste hatten vor dieser Entscheidung, dass der Papst unfehlbar werden könnte, jede Menge Entscheidungen getroffen, die waren also alles andere als besonders klug und wurden dann später auch zurückgenommen. Es gibt eine ganz berühmte, eine Bulle aus dem Jahr 1472, da erlaubt der Papst den Portugiesen die Sklaverei. Also die Portugiesen möchten gerne den Seeweg nach Indien finanzieren und brauchen also Geld. Und die wenden sich an den Papst Nikolaus den V. und sagen, also da gibt es also jede Menge Leute, die sind keine Christen in Afrika, die laufen alle herum, die tun auch nichts Böses im Grunde, aber wir würden die gerne versklaven. Und dann schreibt der Papst eine Bulle und sagt, das ist okay. Also alle, die nicht Christen sind und die da rumlaufen, die könnt ihr also gerne gefangen nehmen und als Sklaven verkaufen, kein Problem. Und schon allein diese Bulle, könnt ihr jetzt noch eine unendliche andere Zahl von Bullen aufzählen, die also Päpste getroffen haben, die alles andere als vernünftig waren. Dann haben die Gegner der Unfehlbarkeit gesagt, also hör mal zu, das ist doch dummes Zeugs. Also auch wenn der Papst nur dann unfehlbar sein soll, sondern weil er ex cathedra spricht, also seine Lehrmeinung verkündet, das haben Päpste so oft getan und so oft lagen die dabei so total falsch. Bitte nimm doch nicht für dich in Anspruch, dass du keine Fehler machst. Abgesehen davon, dass der reine Menschenverstand, kennst du jemanden, der keine Fehler macht?
Also. Nein, außer dir jetzt wüsste ich nicht. Ne?
Also ja, das stimmt leider auch nicht. Aber wie gesagt, also darum geht es die ganze Zeit. Und in diesem Streit, der währt also mehrere Monate, gibt es eine Geschichte, die wird dir gut gefallen. Die wird dir besser gefallen als die ganze Unfehlbarkeitsgeschichte. Das betrifft nämlich einen Kardinal Camillo di Pietro. Der spielt in dieser Unfehlbarkeitsdebatte eine ziemlich große Rolle. Das ist ein sehr gut aussehender, schlanker Mann. Also heute würde man sagen, der könnte bei Armani modeln. Also der sah wirklich, es gibt Darstellungen von dem, reichlich Bilder, auch Fotos. Der war also ein ungewöhnlich gut aussehender Mann. Schlank, sportlich, eloquent. Heute würde man sagen, also so ein echter Frauentyp. Also dem lagen die Damen also zu Füßen angeblich ohne Ende. Und der wird also Botschafter in Lissabon und ist in diese ganze Unfehlbarkeitsdebatte also auch mit involviert, weil der Papst braucht Stimmen. Der Papst hat gesagt, über die Unfehlbarkeit wird abgestimmt. Ich brauche aber, wie das bei Papstwahlen üblich ist, um sicherzugehen, dass die katholische Kirche auch dieser Meinung ist, nicht 100% aller Stimmen, aber 2/3 plus eine Stimme. Wenn also die Kardinäle 2/3 plus eine Stimme für die Unfehlbarkeit stimmen, dann bin ich unfehlbar.
Wow, das ist auch wieder so putzig. Gut, ja.
Jetzt ist das Problem, dass jede Menge Kardinäle, viele Deutsche, unter anderem sehr viele Deutsche, aber auch französische Kardinäle sagen, also diese ganze Geschichte mit der Unfehlbarkeit, das ist totaler Schwachsinn, weil also wir können jetzt wie schon diese berühmte Bulle von 1472 der Portugiesen. Wir können jetzt also Unmengen päpstliche Entscheidungen aufzählen, die später wieder zurückgenommen worden sind, weil die einfach völlig idiotisch waren. Also bitte, diese Unfehlbarkeit ist Quatsch. Deswegen braucht der Papst Stimmen. Und er braucht unter anderem die Stimme von diesem Camillo di Pietro. Mhm. Dieser Camillo di Pietro verliebt sich aber in Lissabon in eine Tänzerin. Ich habe mich jetzt immer gefragt, das gibt es ganz häufig, dass es in diesem, wir reden jetzt über das 19. Jahrhundert, also wir sind so 1860, 1850, der verliebt sich in diese Tänzerin. Und es gibt halt häufig Tänzerinnen. Ich habe mich immer gefragt, warum verlieben die sich in eine Tänzerin? Okay, also warum nicht in eine Blumenverkäuferin?
Ja gut, die Tänzerin treffen sie vielleicht häufiger, weil die da irgendwo rumtanzen, wo die bei Veranstaltungen sind. Und Blumenverkäuferin sehen sie nicht so oft.
Und also in diesen Jahren, bevor es um die Unfehlbarkeit geht, ist dieser Camillo di Pietro Nunzius, Botschafter in Lissabon, verliebt sich in diese Tänzerin, hat aber das Pech, oder weiß ich nicht, ob das Pech ist, diese Tänzerin hat noch eine zweite Liebesaffäre, nämlich mit einem russischen Gesandten.
Ah, die gefällt mir. Ja.
Ich habe übrigens mal, weil mir die Geschichte auch so gut gefällt, wirklich viele, viele Tage damit zugebracht, rauszufinden, wer diese Tänzerin war. Das ist mir aber leider nicht gelungen. Also ich habe eine Menge über Camillo Di Pietro rausgefunden, auch über diesen russischen Gesandten. Aber über die Tänzerin, ich weiß noch nicht mal den Namen, leider.
Ach, schade.
Also, ja, schade, finde ich auch. Ich fand es immer eine ganz tolle Frauenfigur. Also diese Tänzerin hat also zwei Geliebte, diesen Kardinal und halt den russischen Gesandten. Aber jetzt passiert etwas, was die Geschichte sozusagen verkompliziert, weil dieser russische Gesandte sieht jetzt diese Tänzerin nicht mehr nur als seine Geliebte, sondern ist jetzt richtig knallverliebt. Also so ganz doll verliebt. Doll mit,
der will die heiraten und all sowas oder wie?
Genau, der will sie heiraten, mit ihr zusammen, nicht der Kardinal.
Nein, ich sage ja, was ja für den Kardinal, seinen Konkurrenten, schwierig wäre.
Richtig,
also da hätte er ja einen Schritt voraus sozusagen. Er könnte dann mehr in die Umsetzung gehen.
Richtig, also der russische Gesandte ist also ganz verrückt nach dieser Tänzerin und ist also so dermaßen verliebt, dass er sein Leben umwerfen will, mit der zusammenleben will und kriegt aber raus, dass seine Geliebte leider noch einen anderen Geliebten hat, nämlich den Kardinal.
Ausgerechnet, ja.
Und jetzt ist der, genau, jetzt ist der russische Gesandte sauer. Er ist also sauer, aber was ich jetzt eigentlich schon mal ganz sympathisch finde, ist, er ist jetzt eigentlich gar nicht so sauer auf die Tänzerin, sondern er sagt also, das ist jetzt irgendwie blöd, dass sie jetzt auch einen anderen Geliebten hat, aber okay, richtig sauer ist er auf den Nebenbuhler. Mhm. Und den Nebenbuhler fordert er zum Duell.
Eieiei.
Das ist jetzt verboten natürlich. Also das ist in Portugal damals sowieso schon verboten. Einem Kardinal sich zu duellieren ist selbstverständlich verboten, ist ja klar. Also der kann ja nicht.
Der aber hat dieser Camillo nicht so viele Waffen, ne? Also der hat ja auch nicht so die Erfahrung möglicherweise, mit so einem Gewehr umzugehen.
Ja, die sind ja Pistolen. Die haben so Duellpistolen. Ja. Also und es kommt aber zu dem Duell.
Hi.
Und das Erstaunliche ist, dass der Kardinal besser schießen kann als der Russe und der wird dabei verletzt.
Oh shit.
Also, wie gesagt, stell dir diesen dramatischen Morgen mal vor.
Also diese erstmal das Gebot, du sollst nicht töten, möchte ich da nochmal ganz kurz nochmal hier mal rauskramen. Das ist ja für so einen Kardinal vielleicht noch ein bisschen verpflichtend auch.
Auch, ja, aber gut, der war jetzt in so einer Ehrengeschichte. Also wenn jetzt dein Nebenbuhler dich sozusagen auffordert also wegen einer schönen...
Ehre, ne? Da klappt sich ja bei mir auch schon, klappen sich ja die Fußnägel auch schon wieder hoch.
Ja, wahrscheinlich.
Aber, ja.
Also ich stelle mir immer diesen dramatischen Morgen vor, also diese Tänze. Ist in ihrer Wohnung, ihrem Palais oder wo auch immer die in Lissabon gewohnt haben soll und weiß, also ihre beiden Liebhaber, die treffen sich jetzt irgendwo auf einem Acker vor
im
Lissabon.
Morgengrauen,
im Morgengrauen, also sowohl der Kardinal mit seinen roten Rockschößen, also als auch der russische Gesandte, der wahrscheinlich die ganze Nacht Wodka getrunken hat, um sich Mut anzutrinken.
Ja, vielleicht lag es daran, nicht, dass wir Vorurteile hätten. Ja,
ja genau, das wollte ich auch gerade sagen. Also möglicherweise... auf jeden Fall kommt es zu diesem Duell und der Kardinal bleibt also unverletzt, aber der russische Gesandte wird getroffen. Und Pius der IX. Hat jetzt natürlich, weil das bekannt wird, eine Handhabe gegen Camillo Di Pietro und sagt,
Erpressung.
Jahre später, als es darum geht, ob jetzt die Unfehlbarkeit abgestimmt werden soll oder nicht, sagt der Papst, hör mal zu, mein Lieber, ich weiß ganz genau, was damals in Portugal gelaufen ist. Also erstens hattest du da eine Geliebte, also eine Tänzerin. Ich habe immer gedacht, vielleicht sind auch Tänzerinnen damals so begehrt, weil die sind ja bestimmt sehr gelenkig, verstehst du? Also
ja, und natürlich eine tolle Figur und so.
Genau.
Und immer schön zurecht gemacht und schicke Kleider und so. Wir wissen ja, wie
leicht
das manchmal ist.
Genau. Also hat der Papst gesagt, also das mit dieser Tänzerin damals, das war sowieso jetzt für den Kardinal nicht so toll. Aber dann hast du dich auch noch duelliert und den russischen Gesandten auch noch verletzt. Also das ist ja...
Super. Also wir fassen kurz zusammen. Der eine Geistliche, der versucht zu töten. Der nächste macht Erpressung, ist auch noch ein Papst. Also ist ja ganz gut was los. Und natürlich hat er noch eine Geliebte, trotz Zölibat. Also der
Kardinal, wie gesagt, nicht der Papst hat die Geliebte, sondern der Kardinal.
Nein, das weiß ich. Aber der Papst hat Erpressung begangen auch noch.
Ja, es ist auch so, Erpressung ist ein bisschen übertrieben. Er legt ihm nahe, für die Unfehlbarkeit zu stimmen. Mhm. Und... es kommt also, wie gesagt, dann zu dem entscheidenden Tag, an dem um die Unfehlbarkeit abgestimmt werden soll. Und die Kardinäle, die dagegen sind, die sagen, also es ist alles dummes Zeug für die Unfehlbarkeit, die wollen jetzt nicht den Papst ins Unrecht setzen, weil der Papst ist ja der Nachfolger von Petrus und gegen Petrus wollen die auch nicht vorgehen. Deswegen packen die einfach ihren Koffer. Und die Leute, die dagegen sind, die verschwinden einfach aus Rom.
Ach,
deswegen kommt es zur Abstimmung. Und bei der Abstimmung sind all die dagegen, sind ja nicht mehr da. Und deswegen wird die Unfehlbarkeit durchgepaukt. Und aus diesen deutschen Gesandten, die damals nach Deutschland zurückgegangen sind und gesagt haben, wir haben jetzt mit der katholischen Kirche nichts mehr zu tun, entsteht die altkatholische Kirche.
Ah, da schließt sich der Kreis wieder. Jetzt verstehe ich. Okay, aber das klingt für mich doch wirklich sehr vernünftig. Aber für dich scheinbar nicht.
Ja, ich würde sagen, also sie haben sich ja gegen den Papst gewandt, was ich nicht so gut finde, weil, wie gesagt, Papst ist ja mein Job.
Naja, auch nur deswegen findest du es nicht so gut.
Nein, ich bin auch mit meinem tiefsten Inneren mit dem Papst verbunden. Also ich wollte nur sagen, auf jeden Fall, richtig ist, die Altkatholiken gehen also noch, also die deutschen Altkatholiken, da gibt es auch einige ganz berühmte Kardinäle, die gesagt haben, also ich konnte das wirklich nicht unterzeichnen, was, wie ich übrigens, da hast, bin ich ganz bei dir, ganz vernünftig war, weil diese ganze Unfehlbarkeitsgeschichte war eigentlich eine ziemlich blöde Idee.
Ja, ich meine, allein die letzten Päpste haben doch schon so unterschiedliche Aussagen getroffen, jetzt in einigen Punkten, habe ich jetzt hier bei dir gelernt, da ist ja auch nichts, nicht alles übereinstimmt, die ja, handeln richtig. Ja ganz anders, die reden ganz anders.
Ja, gut, man muss zur Verteidigung der Päpste sagen, diese ganze Unfehlbarkeitsgeschichte ist nur ein einziges Mal ins Feld geführt worden. Es gibt nur einmal, hat ein Papst gesagt, ich pauke das jetzt durch, weil ich unfehlbar bin. Und das ist, das hatten wir schon in diesem Podcast, war die leibliche Aufnahme Marias in den Himmel.
Ja, das war eine meiner Lieblingsgeschichten. Die habe ich schon sehr oft zum Besten gegeben, wie das funktioniert hat mit Maria. Also da kann ich immer für große Erheiterung sorgen, aber gut.
Ja, ich weiß, du hast damals den, ich muss ganz ehrlich sagen, obwohl ich da nicht deiner Meinung bin, ganz und gar nicht deiner Meinung bin, aber ich auch habe mir den Spruch des Dixi-Klos im Himmel gemerkt. Dass,
ja, das mochtest du dich so, ich weiß. Tut mir auch leid, aber irgendwie wusste ja, ich halt,
also
wissen,
das Problem, wie sie leiblich im Himmel sein soll, ist in der Tat ein Problem.
Ja, vielleicht lösen wir das irgendwann. Wenn du im Himmel bist eines Tages, dann wirst du das ja rausfinden. Ich habe ja keine Chance, aber du bist dann ja bei ihr.
Du kommst viel eher in den Himmel.
Ich meine
so.
Aber ich bin ja nicht katholisch.
Ja, aber du bist eine reine Seele.
Ja, das ist richtig. Endlich erkennst du das mal. Ja.
Auf jeden Fall, also die Altkatholiken entstehen aus dem Grund, Unfehlbarkeit lehnen die ab und gründen dann die altkatholische Kirche in Deutschland. Die gibt es, das sind in den deutschsprachigen Ländern 20.000, also das ist jetzt nicht so eine Riesenkirche, aber die sind also, die Altkatholiken, die ich kenne, sind also auf ihre Tradition sehr stolz und das geht da auch sehr familiär zu, weil die kennen sich alle meistens, also in den Gemeindeversammlungen, das ist nicht so anonym, also im Kölner Dom sitzen ja Tausende von Leuten, die da, was sind viele von denen, haben sie noch nie in ihrem Leben wieder gesehen, die sprechen noch nie miteinander. Bei den Altkatholiken ist das eine sehr familiäre Geschichte. Es gibt kein Zölibat, also keine Verpflichtung der Ehelosigkeit und wie gesagt, Frauen können Priester werden.
Ja, sehr vernünftiger Verein, hätte ich fast gesagt. Also schöne Grüße von mir. Wenn ich dann katholisch werden muss, dann gehe ich da erstmal hin.
Ja, und es wäre so eine Art Vorstufe.
Genau, so wie die Vorhölle. Die Vorhölle ist doch abgeschafft, oder? Die hat doch mal irgendjemand abgeschafft.
Ja, der Limbus, das meinst du, genau. Die ist abgeschafft, die Vorhölle gibt es nicht mehr.
Ja, das war denn nochmal die Vorhölle? Hatten wir das schon mal? Ich weiß gar nicht, das finde ich
das
so
absurd. Das hatten wir, also der Benedikt der 16. Das fand ich an, ich glaube, das ist von allen Entscheidungen in seinem Pontifikat, wir schweifen das von den Altkatholiken, aber egal.
Ach, macht dir nichts.
Von allen Entscheidungen in seinem Pontifikat war das... Ja, das Beeindruckendste, ganz ehrlich. Weil ich dachte, weißt du, ein Papst kann ja eine Menge Sachen abschaffen. Also was weiß ich, die Generalaudienz findet nicht mehr um 9 statt, sondern um 10. Oder er kann sagen, also was weiß ich, die Monstranzen werden jetzt also ein bisschen höher gehalten oder grün angemalt. Ja,
oder
kann
Mädchen
sagen,
dürfen Messdiener werden.
Mädchen dürfen Messdiener werden.
Ist ja schon,
aber dass ein Papst eine Entscheidung trifft, dass im Himmel was abgeschafft wird.
Na, wenn dann eher in der Hölle,
Also ja, sozusagen im Jenseits, im Jenseits, also dass ein Papst im Jenseits etwas abschaffen kann,
das
hat mich schwer beeindruckt.
Mich auch, also, das ist ein krasser Move, würde ich jetzt mal in Jugendsprache sagen. Also das, die Vorhölle war nochmal was genau? Das habe ich.
Die Vorhölle entsteht aus der Schriften, der sogenannte Limbus entsteht aus der Geschichte, dass, das ist eine sehr traurige Geschichte leider, haben wir aber schon mal drüber gesprochen, die Geburt war für Frauen, viele Jahrhunderte eine hochriskante Geschichte. Haben wir auch schon mal drüber gesprochen, dass viele Frauen wahrscheinlich deswegen Nonne geworden sind, weil die Wahrscheinlichkeit bei einer Geburt zu sterben oder dass das Kind stirbt, war sehr hoch, also sehr viel höher. Die Kindersterblichkeit war sehr viel höher. Und das Gemeine war, dass die katholische Kirche der Meinung war, wenn ein Kind bei der Geburt stirbt, kommt es nicht ins Paradies.
Ja.
Weil es ist ja nicht getauft.
Genau, ich erinnere mich, wir haben darüber gesprochen, weil ich auch die Nottaufe auch aus dem evangelischen Bereich kenne und so, wo man wirklich da, wo ich denke, habt ihr im Krankenhaus gerade in so einem Moment nichts Besseres zu tun, als noch einen Pastor zu holen. Aber gut, ja, wegen der armen Seele. Genau, also so gesehen dann die Vorhölle abzuschaffen, das ist dann ja sogar sinnvoll.
Ja, der Papst hat dann gesagt, also früher hat man gesagt, also die Kinder, wenn sie nicht getauft werden, kommen in so eine Art Vorhölle. Also weißt du, du kennst bestimmt so Beispiele von so Engelchen, die so unter Kirchendecken gemalt worden sind. Klar. Also viele haben sich so vorgestellt, dass Kinder, die also bei der Geburt sterben, die sind dann so fliegende Engelchen. Ach, aber wie gesagt, sie kommen nicht ins Paradies. Sie dürfen also so
fliegen im Limbus, immer so unter der Decke oder sozusagen.
Genau, und die sind so im Limbus, also so zugange, und das ist alles aber ziemlich traurig. Und wie gesagt, ich fand das immer eine sehr brutale Geschichte, weil eine Frau, die gerade ihr Kind verloren hat, die musste dann das Baby auf einem Sonderfriedhof beerden, weil die Kinder durften nicht auf einem regulären Friedhof beerdigt werden. Es gab also Sonderfriedhöfe, und da wurde den Frauen nochmal ganz klar gesagt, also dein Baby, das du gerade nicht bekommen hast, weil das bei der Geburt gestorben ist, das ist auch nicht im Paradies, sondern das ist in einer Art und Weise, wir wissen nur, dass es dann nicht besonders angenehm ist. Und da hat Josef Ratzinger eingegriffen und gesagt, das schaffe ich jetzt ab. Also im Gegensatz gibt es das nicht mehr. Mhm. Aber wie gesagt, das hat mich schwer beeindruckt.
Das hat, also beeindruckt mich auch sehr schwer. Also dass man gesagt, sowas mal eben abschafft. Wow.
Ja, aber mich hat damals leider auch beeindruckt, alle seine Aussagen über das Jenseits waren irgendwie zwiegespalten. Das war super mit dem Limbus, das stimmt, aber dass er dann immer gesagt hat, da sprachen wir auch schon drüber, im Jenseits haben wir keine Geschlechter mehr, das hat mir überhaupt nicht gefallen.
Das das fand ich ja sehr lustig, aber das wollen wir jetzt alles nicht mehr aufrollen.
Also, wie gesagt, also Limbus, Kinder, jetzt waren wir bei den Altkatholiken. Ja. Die Altkatholiken sind also so eine kleine Gemeinde, da dürfen Frauen Priester werden, es gibt kein Zölibat, die haben sich also weiterentwickelt in den vergangenen Jahren. Und da jetzt gibt es natürlich jetzt die Möglichkeit für viele Frauen, die Priester werden wollen. Ich kenne also persönlich auch eine ganze Menge junge Frauen, die Theologie studiert haben. Denen bleibt in der katholischen Kirche jetzt nicht so viele Wege übrig. Die können also eben nicht das machen, was sie wirklich wollen. Und ich kaufe das denen auch ab. Also ich habe mit einigen von denen gesprochen, die sind einfach zutiefst enttäuscht. Auch,
weil
die
sagen,
also wir haben die gleichen Befähigungen, vielleicht sogar noch mehr. Ich muss jetzt spreche ich gegen meinen eigenen Verein. aber ich habe leider auch mit jungen Frauen gesprochen, die Priester werden wollen, wo ich das ganz klare Gefühl hatte, dass sie auch befähigter waren, weil ich kenne auch in den Priesterseminaren junge Männer, die Priester werden wollen, wo ich also, ich bin ganz ab und zu mal da und mache sowas wie Fortbildungen. Und ich habe da junge Männer gesehen, von denen habe ich gedacht, also du solltest dich davon die Finger lassen.
Ja, aber also, die gibt es natürlich überall, aber es gibt sicherlich auch Frauen, die es nicht gut können. Ich würde es jetzt gar nicht an Geschlechtern ausmachen.
Nee, ich weiß, aber ich ich habe, wie gesagt, einige junge Frauen kennengelernt, von denen entschlossen sind.
Ich meine, jetzt mal ganz blöd gefragt, man braucht ja auch, um Gottesdienst zu führen, keinen Penis, ne? Der wird ja nicht gebraucht. Jetzt guckst du wieder. Ich liebe das.
Können Sie nicht einfach, also weißt du, es geht
okay, wir schneiden es raus.
Okay, also wir können das ruhig drin lassen. Wir brauchen das nicht rausschneiden. Ich wollte ja nur sagen, es ist natürlich so, dass Frauen dann sich überlegen, okay, ich würde gerne Priesterin werden, dann gibt es ja nicht so wahnsinnig viele Möglichkeiten. Aber eine Möglichkeit ist selbstverständlich, also die Kirche, die katholische Kirche zu verlassen und zu sagen, ich trete bei den Altkatholiken ein.
Stell dir mal vor, die ganzen katholischen Frauen würden jetzt mal alle. Wie viele sind das in Deutschland, katholische Frauen? Wissen wir das ungefähr? Wie viele Katholiken gibt es in Deutschland? Weißt du das?
Etwa von den 80 Millionen Deutschen, die es ungefähr gibt, sind etwa 40 Millionen Atheisten, oder sie werden keiner Religionsgruppe zugeordnet. Dann werden ungefähr 20 Millionen sind Katholiken und ungefähr 20 Millionen sind Lutheraner. Das verschiebt sich immer so ein bisschen
zur Zeit. Ja, okay, also 10 Millionen Frauen vielleicht, vielleicht ein bisschen weniger. Ich weiß nicht, ob mehr Männer oder Frauen katholisch sind, keine Ahnung. Aber stell mal vor, die 10 Millionen würden jetzt sagen, ach, die Altkatholiken, klingt aber ganz schön vernünftig. Hier werde ich ja gleichberechtigt behandelt. Dann treten die alle über. Laufen die da alle rüber? Da wäre was los.
Heike, das ist,
tut mir leid, wenn ich dich jetzt angestiftet
habe. Nein, also das geht ja gar nicht. Also das ist ja das Hauptproblem der Altkatholiken, ist ja die sogenannte Sukzession. Also, pass auf.
Ja, ich passe auf.
Die katholische Vorstellung, also ich will jetzt damit nicht sagen, dass ich unbedingt meine Vorstellung, aber die katholische Vorstellung ist eigentlich ganz einfach. Die katholische Vorstellung sagt, Jesus Christus, Gottes Sohn, hat die katholische Kirche gegründet. Katholisch heißt allumfassend. Das heißt, nur die katholische Kirche ist die Kirche, die auf Jesus Christus zurückgeht. Jesus Christus hat gesagt, also ich möchte eine Kirche, und die Kirche gründe ich auf einem Mann, der heißt Petrus, und deswegen sage ich zu ihm, du bist Petrus, und auf diesem Felsen werde ich meine Kirche bauen. Okay, gut, damit ist die Geschichte gegessen. Es gibt eine Kirche, die katholische. Von dieser Kirche, so sehen das die Katholiken, haben sich jetzt andere Kirchen abgespalten. Die lutherischen Kirchen, die protestantischen Kirchen, da gibt es ja jede Menge andere Kirchen. die Baptisten und unter anderem natürlich auch die Altkatholiken. Das heißt, aus katholischer Sicht wollte Jesus Christus nicht die Altkatholiken, sondern er wollte die katholische Kirche.
Ja.
Das ist jetzt natürlich eine steile These, weil wollte Jesus Christus, wollte Jesus Christus die Unfehlbarkeit der Päpste? Hätte da so meinen Zweifel dran.
Ich, ehrlich gesagt, auch nach allem,
wäre eine funny Vorstellung, sich vorzustellen, wenn Jesus von Nazareth, dieser rätselhafte Mann aus diesem Dorf in Galiläa, wenn der in den Petersdom käme und würde sagen, Jude Jungs, war. Also passt mal auf, lass uns mal reden. So ein paar Sachen laufen hier nicht so gerade, wie ich mir das vorgestellt habe. Oder, ich meine, noch schlimmer wäre natürlich, wenn Jesus Christus bei den Altkatholiken eintreten würde. Das wäre keine gute Geschichte. Oder er würde...
Oder er würde sagen, das mit den ganzen Religionen, ihr übertreibt das auch ganz doll, weil es gibt vielleicht ein Licht, aber sehr viele unterschiedliche Lampen und sie sind alle gleichberechtigt.
Ja, also das kann natürlich auch sein. Also es kann natürlich auch sein, dass Jesus, also wie gesagt, aber die katholische Sicht ist, es gibt eine Kirche und von der Kirche haben sich alle anderen abgespalten. Deswegen ist das schwierig, dass wenn du bei den Altkatholiken eintrittst, dann bist du sozusagen aus katholischer Sicht in der B-Veranstaltung.
Ja, ja, gut, klar. Aber wenn jetzt die B-Veranstaltung irgendwann größer wird als die A-Veranstaltung, dann kann die A-Veranstaltung sich auch ein bisschen umgucken.
Das ist richtig, aber ich sehe also da keine so großen Wachstumsraten bei den Altkatholiken in letzter Zeit. Ach so, okay. Also ich sehe, du hast da gerade deine Liebe bei den Altkatholiken.
Nein, keine Sorge. Aber ich habe mich auch nochmal mit Maria 2.0 beschäftigt. Ich habe auch mal ein Interview gemacht mit einer Frau von Maria 2.0. Und diese katholischen Frauen bleiben ja nun der katholischen Kirche treu, weil sie sagen, wir können sie nur von innen heraus reformieren. Aber die sagen ja auch ganz strikt, das geht so nicht. Hier, Sachen Gleichberechtigung.
Sondern?
Ja, und die können, natürlich sind alle Menschen gleichberechtigt und Frauen dürfen genauso in alle Ämter wie Männer, sagt Maria 2.0. Und das ist ja auch einfach nur logisch für mich.
Warum findest du das?
Für dich nicht, nein. Ja, also tut mir leid, das sind wir wieder, also ja, ich meine, dass nur in der katholischen Kirche nur Männer, Priester, Bischöfe, Kardinäle, Papst werden dürfen, nur weil Jesus nur mit Männern mal am Tisch gesessen hat, das ist die, weil diese eine Momentaufnahme existiert. Also da muss man einfach mit der Zeit gehen, das haben wir letztes Mal schon besprochen. Ich will mich ja gar nicht wiederholen und die Leute langweilen, aber es macht für mich überhaupt keinen Sinn. Und das ist für mich auch ein Grund, mit der ganz katholischen Kirche nichts anfangen zu können.
Ja, aber ich finde, du bist da ja auf dem Weg. Also ich habe ja schon, uns hat doch jemand geschrieben, dass ihr gesagt hat, Heike, bald, wir sind da, guck mal, jetzt bist du schon sogar bereit bei der Altkatholiken einzutreten. Also ich bin ganz ehrlich sagen,
wenn ihr mich in Rom dann festnehmt und eure ganzen alten Gerätschaften rausholt, mit denen ihr die Hexen und die Frauen, also, ja klar.
Ach so, also ich weiß, du packst deine Koffer für die Rom-Reise und du denkst jetzt schon daran, in welchen Kerker du eingesperrt werden könntest.
Ja, genau.
Ja, also ich kann nicht nur so viel beruhigen, die Inquisitoren waren alle ziemlich dumm. Es gibt eine ganz berühmte Geschichte. Also die Inquisitoren, das haben die gemacht, die haben ja nicht nur Frauen gequält. Die Inquisitoren waren ja vor allem dafür da, dass sie verhindern sollten, dass Martin Luther, du hast doch mal erzählt, du hast in Norddeutschland gesungen, Martin Luther ist ein guter Mann.
Martinus Luther war ein Christ, ein glaubenstreuer Mann. Ja, jeden an seinem Geburtstag im November ist bald wieder so weit. Dann ist das sogenannte Martini-Singen. Dann läuft man mit der Laterne von Haus zu Haus, singt überall so ein Martin-Luther-Gedächtnissong und dann kriegt man eine Süßigkeit dafür. Das ist bei uns völlig normal.
Machst du das immer noch?
Oh Gott, sag mal. Nein, das machen Kinder. So wie Halloween. So ähnlich wie Halloween, nur ohne Grusel. Ja,
machen das deine Kinder?
Grusel. Nein, wir wohnen ja nicht in Ostfriesland. So, aber mein Vater, der kauft dann Süßigkeiten, damit für den Fall, dass dann die ganzen Kinder klingeln. Ja, also in Ostfriesland, ich weiß nicht, wo es sonst noch ist, aber in Ostfriesland ist es. Und die Leute aus dem Ammerland, aus deinem schönen Westerstede, die fahren dann reihenweise rüber nach Ostfriesland über die Grenze, um dann abends ein paar Süßigkeiten abzugreifen, weil es das in Westerstede schon nicht mehr gibt. Also da, wo du warst, da ist halt die Welt noch in Ordnung. Aber in Ostfriesland wird dann Martin Luther besungen.
Ich wollte ja nur sagen, also die Inquisition hatte vor allem damit zu tun, dass Martin Luther ja den Fehler gemacht hatte, die Bibel zu übersetzen. Auf Deutsch.
Fehler in Anführungszeichen.
Also die Leute konnten das lesen.
Ja, ist ja ganz gut, ne, wenn man liest, woran man glaubt.
Ja, aber natürlich war das auch eine Tradition, dass die Bibel auf Latein ist. Und jetzt war also natürlich passte das der katholischen Kirche aus mehreren Gründen nicht, dass die Bibel übersetzt wird. Also das wollten die nicht. Das hat auch damit zu tun, dass damit viele Leute da lesen konnten, dass in der Bibel jede Menge Widersprüche stehen. Aber das wollte man in Rom nicht. Deswegen war die Hauptaufgabe der Inquisition nicht, Frauen zu quälen. Deswegen brauchst du dir keine Angst zu machen. Also die Hauptaufgabe der Inquisition war, Bibeln zu finden, die übersetzt wurden. Das heißt also, die gingen in Gasthäuser, in Hotels, guckten dann, was die Leute dabei hatten. Und wenn sie ein Buch fanden, dann war das hochgefährlich für die Menschen. Wie gesagt, aber die Inquisition waren ziemlich doof. Also es gibt einen ganz berühmten Fall. Die brechen in einem Hotel auf und finden einen Franzosen. Und der hat ein Buch in seiner Tasche, das ist aber französisch. Was bei Franzosen jetzt nicht so ungewöhnlich ist. Und die können aber kein Französisch und nehmen ihn fest und bringen ihn ins Gefängnis der Inquisition. Und dort bleibt er also mehrere Jahre, bis ein französischer Bischof sich für diesen Fall interessiert und sagt, also dieser fiese Typ, der hat also ja dieses Buch bei sich gehabt und der lässt sich das Buch geben und merkt, das ist ein Buch über die Landwirtschaft. Das war gar kein Buch, das hatte mit der Bibel überhaupt nichts zu tun. Der arme Mann hat jahrelang im Knast gesessen, obwohl er auch aus Sicht der Inquisition gar nichts getan hat. Also mach dir keine Sorgen, die Inquisitoren sind nicht so besonders helle.
Sag mal, ich kenne das ja noch, dass so früher in Hotels oft eine Bibel im Nachttisch lag. Aber das gibt es in Rom dann nicht?
Doch, natürlich.
Doch, doch.
Also es gibt Bibelgesellschaften. Ist okay. Es gibt Bibelgesellschaften, die sorgen dafür, dass meistens ist das Neue Testament, die Spenden auch in Hotelzimmern ausliegt. Und ich finde das
also
auch.
Also, ihr habt euch versöhnt mit dem Gedanken, dass man die Bibel auch durchaus lesen darf auf Deutsch.
Ja,
dass ihr eure Geschichten jetzt nicht ganz so doll verbreiten könnt, so wie sie euch gefallen.
Ja, es gibt so ein paar Geschichten, die hauen nicht so ganz hin. Also das betrifft ja, das machen wir mal extra, das betrifft vor allem Weihnachten. Dann machen wir ein Weihnachtsspecial.
Ah, Weihnachtsspecial ist ja gar nicht mehr so weit hin, ne?
Ja, genau, wir machen mal ein Weihnachtsspecial. Also Weihnachten hat ganz viel damit zu tun, dass die Bibel nicht übersetzt werden sollte. Das ist spannend, oder? Ne? Weihnachten hat damit zu tun, dass man die Bibel nicht übersetzen sollte.
Siehst du, ich erinnere mich übrigens, bei uns in der Schule kamen dann irgendwie zwischendurch so Menschen an, die so ganz kleine neue Testamente verteilt haben, in so winzigen Büchern. Kennst du das auch noch? Was war das denn eigentlich?
Ja, das gab es bei uns auch. Es gab immer wieder so neue Evangelisierungsbemühungen. Ganz oft, viele Jahre lang kamen die aus den USA.
Ach,
ja, die wurden in den USA finanziert. Die haben also besonders bunt bebilderte Bibeln in Europa verteilt, zu guten Preisen oder auch gratis. Oder auch kleine. Es gibt also jede Menge Gesellschaften, die von Spenden lebten, die so eine Neuevangelisierung wollten. Das hat heute so ein bisschen nachgelassen, aber das gibt es immer noch. Also das ist nicht so.
Aber apropos nachlassen, ich meine, das Problem, dass jetzt ihr keine Priester mehr findet, könntet ihr ja, wenn ich muss jetzt einmal den Haken nochmal machen, das könntet ihr ja schon damit lösen, dass ihr doch Frauen zulasst, weil ich meine, du sagst, es gibt doch kaum noch Menschen, die Priester werden wollen in Deutschland.
Das ist ein Riesenproblem. Ich war ja letzte Woche Lesungen gemacht.
Ja. Du warst in Deutschland, ja. Erzähl doch mal.
Ich war in Deutschland, ja. Ach, das war ganz interessant. Also ich mache das eigentlich ganz gerne. Die erste Lesung, das war also, ich habe vor Leuten, die also sich wie Ehrenamtliche waren. Und sozusagen, ich war sozusagen das Überraschungsgeschenk. Mhm. Ich habe dann
eine Schleife um.
Genau, ich hatte mir heute weniger eine Schleife um und hab dann was erzählt. Also ich habe das, die Veranstaltung war doch alle ausverkauft. Also ich war sehr, das war eine ganz tolle Geschichte eigentlich. Aber ich habe bei diesen Treffen auch viel mit den örtlichen Pastoren, mit den örtlichen Priestern zu tun gehabt. Und was ich ganz toll fand zum Beispiel war, dass bei vielen Veranstaltungen kamen nicht nur die katholischen Priester, sondern die evangelischen auch. Die saßen nicht vorne in der ersten Reihe, haben sich auch mit mir unterhalten. Und da haben wir auch ganz oft darüber geredet, weil die katholischen Priester alle gesagt haben, also der Priestermangel ist katastrophal. Es gibt in Deutschland in den Seminaren zurzeit 47 Anwärter, soweit ich weiß.
Oh, für ganz Deutschland?
Es hat im letzten Jahr in ganz Deutschland 29 Weihen gegeben. Das ist eine Katastrophe. Also es ist nicht ein Problem, sondern es ist eine Katastrophe. Mit 29 Priestern kommst du noch nicht mal in einer Diözese wie einer größeren Diözese wie Köln oder München zurecht. Ich glaube, statistisch hat man lange gerechnet, dass in der Bundesrepublik, um den Betrieb der katholischen Kirche so aufrechtzuerhalten, wie er mal war, etwa 300 neue Berufungen braucht. Die haben davon nur 10%. Das bedeutet, statistisch hat die katholische Kirche eigentlich keine Überlebenschancen mehr in Deutschland, weil es einfach keinen Nachwuchs gibt. Das ist aber ein lokales Phänomen, muss man dazu sagen.
Ach so. Also das gibt jetzt niemandem zu denken, sondern man sagt sich, gut, dann schreiben wir Deutschland halt ab, aber wir haben ja noch ganz Asien und ganz Afrika oder Südamerika.
Das ist nicht so ganz falsch, weil die in den Priesterseminaren in Afrika sind 35.000 neue Priester, die also Priester werden wollen. Das sind also ganze Armeen, die da sozusagen sich zum Priester ausbilden lassen. Die Frage ist natürlich, und das Problem hat die schleppt die katholische Kirche jetzt schon seit vielen, vielen, vielen Jahren mit sich rum, ist, kann man jemanden, der in Afrika zum Priester geweiht worden ist, in Lengerich, in Osnabrück, in Amrum als katholischen Priester einsetzen? Weil ich habe mit, wenn ich mit Kardinälen darüber mal gesprochen habe, immer das Gleiche gesagt. Die haben gesagt, willst du, wenn du eine Frau hast, die im Sterben liegt in Bayern und Dialekt spricht und an deren Sterbebett setzt sich jemand aus Kamerun, der den Dialekt nicht versteht, wie soll der diese Aufgabe wirklich wahrnehmen? Also, dass er in der Kirche einen Gottesdienst lesen kann, ist ja klar. Natürlich kann er das.
Klar. Und aber wie viel Rassismus ihm natürlich auch möglicherweise begegnet wird, das müssen wir da auch leider
kommt
mitdenken.
Auch dazu, aber es ist natürlich schwierig. Und diese Erfahrung haben schon in Deutschland ganz viele Gemeinden gemacht. Es gibt also ganz viele Gemeinden, die sind total hochzufrieden. Also ich kenne mehrere in Westfalen, die haben indische Priester, die sind total happy mit denen. Die haben auch Besuche in Indien gemacht, die fahren dahin, es gibt einen Austausch. Und die sagen, also unser Vater so und so, der macht das ganz toll, das gibt es. Mhm. Es gibt aber auch ganz viele Gemeinden, die sagen, nee, das hat also überhaupt nicht geklappt. Also die können einfach die Sprache nicht gut genug. Und die verstehen die Mentalität. Weißt du, wenn du, was weiß ich, in Kerala in Indien aufgewachsen bist und kommst dann zu dir nach Ostfriesland, wo die Leute sowieso nicht so viel sprechen, soweit ich weiß.
Wo die auch nicht so viele katholische Kirchen haben. Aber gut, ja, aber ein paar gibt es ja, das stimmt.
Es gibt da ein paar katholische Kirchen und deine Mentalität verstehe ich schon ein bisschen besser, als du denkst, weil ich war ja ziemlich lange Reporter in den Vier- und Marschlanden.
Das wusste ich gar nicht.
Das wusstest du nicht?
Nein, also ich war Vier- und Marschlanden, die sind doch hier bei mir ums Eck direkt.
Aha. Ja, genau. Ich war in bei der Bergedorfer Zeitung Reporter, aber ich war leider nicht der Reporter für Bergedorf. Das machten meine Chefs. Mhm. Ich war Reporter für die Vier- und Marschlanden. Also das war der unterste, genau, das war der unterste Job, den es zu vergeben gab.
Und worüber hast du dann so geschrieben? So Apfelbäume? Oder?
Über Apfelbäume, aber ich habe ganz viel geschrieben damals über Kaninchen.
Ah, auch wichtig. Ja.
Weil die hatten also Kaninchenzuchtvereine.
Ah, und wer hat den dicksten?
Ich hab dann, genau, ich habe dann viele, viele Jahre später, also in Italien längst, wenn ich Kaninchen auf dem Feld gesehen habe, immer gedacht, guck mal, die sind ja winzig. Weil die Kaninchen, die ich in den Vier- und Marschlanden gesehen habe, die waren groß wie eine Kuh. Genau. Die waren riesig.
Hast du die Großfamilie von satt gekriegt, ja.
Ich habe immer gedacht, das ist ja irre. Wie klein sind echte Kaninchen? Weil diese Kaninchen sind
die... Das waren auch Hasen und kleine Rammler, wurden die ja auch genannt. Ne? Also jetzt gar nicht anzüglich gemeint. Ich glaube, die heißen wirklich so.
Ich habe keine Ahnung. Also ich wollte dazu sagen, ich war nicht so unbedingt der perfekte Kandidat für diesen Job. Unter anderem hatte es auch damit zu tun, dass ich zu den Schützenfesten musste und über diese Schützenfesten berichten musste. Und ich bin mit dem Auto gefahren und wenn die dann gesagt haben, was trinken Sie denn? Ich habe gesagt, ich hätte gerne einen Kaffee. Und damit war ich bei denen raus.
Ja, also natürlich, das kann es nicht bringen.
Das wusste ich aber nicht, dass also meine Sympathien bei den Schützenvereinen,
aber
wenn ich da...
Gibt es Parallelen zwischen den Schützenvereinen und dem Vatikan? Welche könnten wir denn da mal aufzeigen?
Eigentlich gibt es da glaube ich, keine.
So einen König,
also das
Männer.
Ja gut, aber ich glaube, das Einzige, was da wirklich passen könnte, ist, der Vatikan hatte viele, viele Jahre lang den weltweiten Rekord für den Alkoholkonsum pro Person.
Ach, tatsächlich auch. Ja, das passt. Und komische Klamotten haben sie auch beide. Ja.
Das lag aber nur daran, das lag nicht daran, dass die immer besoffen sind, sondern das lag daran, dass Nein. Das hat überhaupt nichts damit zu tun. Das hat damit zu tun, dass wenn du im Vatikan einen Supermarkt einkaufst, bezahlst du ja keine Mehrwertsteuern. Also dann kostete alles 22% weniger. Und ganz viele in Rom kennen jemanden, der einen Bezugsschein, das sind so Karten für die Annona, so heißt der Supermarkt im Vatikan. Wenn jemand so eine Karte hatte, dann hast du eben gesagt, pass mal auf, ich habe eine Familienfeier, kannst du nicht einfach mal 6 Kisten Wein mitbringen? Von der guten Sorte, weil das kostet ja, das lohnt sich ja schon, wenn dann also die Flasche Wein, was weiß ich, 10 Euro kostet oder ich weiß nicht, dann waren es nur noch 8.
Ja.
Und deswegen kauften ganz viele Menschen, die in Rom leben, über Strohmänner im Vatikan Alkohol ein.
Du auch?
Ich hatte auch einen solchen Freund, Fabrizio, der hat das auch ab und zu für mich gemacht, den ich dann gesagt habe, kannst du nicht mal. Das hat sich übrigens unter Franziskus stark geändert, weil der hat die Weinregale ausgedünnt. Also da, wo früher die ganz teuren Sorten standen, der hat gesagt, das gibt's nicht mehr, hier wird nur noch Wein verkauft, der irgendwie nicht so teuer ist.
Okay. Ja, bei uns in der evangelischen Kirche stand immer so eine Kiste Amselfelder unterm Altar, irgendwie dann Abendmahl hieß das bei uns, ne? Genau. Das fand ich immer ganz lustig, wenn man so hinten so die ganzen Flaschen sah und dann vorne ging so dieser Kelch rum und da hat auch jeder damals draus getrunken. Das fand ich auch ein bisschen gruselig. Aber das macht man heute auch nicht mehr so, ne? Wie macht man das jetzt bei euch, so mit der Hygiene?
Also bei uns ist ja nichts mit Wein trinken. Da gibt es ja nur die Hostie.
Nee, da ist ach so, ach, das war mir gar nicht klar. Das ist ja langweilig. Da gibt man nicht mal, schenkt man nicht mal Alkohol. Es gibt nur diese Oblate, wo unser eins so die Kokosmakronen drauf backt.
Ja, gut. Also gut, ja. Das, ja, also die Oblate ist den Katholiken wirklich heilig, aber ja. Okay, das stimmt
schon. Ich kenne die vom Backen, ja.
Ja, ich weiß, dass du die vom Backen kannst. Gut, also gut. Ich
wollte damit sagen, Alkohol, um die wegzuspülen? Das wusste ich nicht.
Tut mir leid. Wir sind da auf einem sehr dünnen Eis jetzt gerade. Vor allem für den Katholiken ist sowohl die deine Oblate sehr wichtig, dass er das wie den Wein runterspülen kann, ist auch richtig. Aber wie gesagt, bleiben wir bei den Facts. Du hast recht, es gibt keinen Wein. Nein, Kerker gibt es nicht, keine Angst. Es gibt keinen Wein, aber wir bleiben noch mal bei dem Problem. Es gibt auch keine Priester, die den Wein mehr ausschenken.
Stimmt,
da war das ist... Das ist mittlerweile ein so kolossales Problem, dass früher hätte man mal gesagt, ja, die Kirchen erlebt Krisen, hat es immer wieder mal gegeben, aber der Priestermangel ist mittlerweile so akut, dass sie wirklich vor dem Ausstehen. Also das ist auch, ich habe jetzt, wie gesagt, bei dieser Lesereise mich mit zwei Pastoren da länger darüber unterhalten. Was für sie schlimm ist, ist, dass die jetzt so gigantische Gemeinden zusammenlegen. Also früher gab es, was weiß ich, der Pfarrer, der kannte noch den Hufschmied und den Bäcker und den Metzger, und wenn da was in der Familie los war, hat er sich auch mal gekümmert, wenn das ein Musterpriester war, und die hatten einfach noch, die haben mal Besuche gemacht, die haben mit beim Kaffeetisch gesessen.
Und 80.
Die haben
auch Geburtstag und so, ich kenne das ja vom Land alles, das ist ja auch ein ganz wichtiger Job, das ist ja,
ich habe mich gestern noch mit einem Freund von Papst Leo länger beim abendlichen Biertrinken unterhalten, und der hat mir lange über seine Trauerarbeit erzählt und hat gesagt, also das war für mich in meinem Job als Priester eigentlich wichtig, mit Leuten diesen Weg auch zu gehen. Weil er hat gesagt, klar, es gibt also auch Psychologen, die sowas machen, aber ich glaube, es gab vor allem in dieser Trauerphase Menschen, die sagen, ich möchte jetzt nicht mit einem Psychologen über meine Probleme reden. Ich möchte darüber reden, meine Frau oder mein Mann ist nicht mehr da. Wo sind die? Und was ist ihre Meinung dazu? Es gibt auch Leute, die glauben nicht an Gott. Und der hat gesagt, ich habe auch viele Leute gehabt, mit denen ich Trauerbegleitung gemacht habe, die gar nicht an Gott geglaubt haben. Und die haben mir die Frage gestellt, wenn sie recht haben, daran glaube ich zwar nicht, aber wenn sie doch recht haben, wo ist dann meine Frau? Ja, und was macht die da? Also, und er hat gesagt, das war für mich irgendwie schon wichtig, das zu machen. Und wenn das alles jetzt nicht mehr existiert und in den großen Gemeinden ist das einfach nicht mehr möglich. Und da haben sich jetzt also zwei oder drei Pfarrer letzte Woche mit denen gesprochen, aber auch bitter beschwert und haben gesagt, mit dieser neuen Aufgabe von Großgemeinden mit 30, 40, 50.000 Menschen und 11 oder 12 Kirchen, die wir da betreuen sollen, das kollabiert. Weil das kollabiert jetzt noch nicht mal so nach außen, weißt du, das ist ja das, was man den Bischöfen vorwirft und sagt, nach außen funktioniert das System ja noch. Also nach außen werden die Glocken geläutet, nach außen steht in der Kirche ein Pfarrer. Aber nach innen kollabiert es, weil das, was die mal tun sollten, nämlich sich um Menschen zu kümmern, die einfach auch das möchten.
Genau, die ein Gespräch brauchen, die Hilfe brauchen. Richtig. Total, ja klar. Aber wie gesagt, wir haben ja die Lösung. Lass die Frauen mit rein und dann sind da wieder mehr Leute. Und die können das ja auch sehr gut.
Ja, das Problem ist, dass in den evangelischen Kirchen geht das ja, das weißt du
genau, ich kenne das gut. Ich meine, an dem quasi Sterbebett meiner Mutter saß eine Pastorin und meine Mutter war nicht besonders gläubig und trotzdem hatten sie ein gutes Gespräch. Darum, ich weiß das sehr wertzuschätzen, ja.
Ja, ich wollte nur sagen, obwohl in der evangelischen, der lutherischen Kirche, aber auch in anderen Kirchen es ja möglich ist, dass Frauen Priester sind, es gibt ja viele Kirchen, die Baptisten, was weiß ich. Aber das hat auch deren Probleme nicht unbedingt gelöst. Die evangelischen Kirchen haben, was den Nachwuchs angeht, ein ganz massives Problem. Das wusste ich nicht. Also ich habe mit dem evangelischen Pfarrer, der bei meiner Veranstaltung war, das war ganz putzig. Also die kamen dann zu mir und haben gesagt, ach, Sie kommen ja aus Rom. Ich habe gesagt, ja, ich komme aus Rom. Sind Sie gerade hierher gekommen? Also noch nicht, das war ja Norddeutschland. Ich habe gesagt, ja. Und dann haben die gesagt, na, wie ist denn das so? Erzählen Sie doch mal so den Papst. Und die haben mir auch durchaus so ihre Fragen gestellt. Die fand ich ganz interessant. Die haben gesagt, erzählen Sie doch mal so. Und sie haben mir dann auch erzählt, also auch die evangelischen Pasteure. Wir haben wahnsinnige Nachwuchsprobleme. Wir haben also wenig Leute, die sich für diesen Beruf interessieren. Und was ich auch eben nach wie vor nicht verstehe, worüber die aber auch mit mir ausführlich gesprochen haben, der Missbrauchsskandal ist in unserer Kirche genauso wenig aufgearbeitet wie in der katholischen Kirche.
Genau.
Und dann habe ich immer gesagt, in der katholischen Kirche wird ganz viel auf die Ehelosigkeit, also den Zölibat geschoben. Mhm. Bei euch gibt es kein Zölibat. Mhm. Und die haben gesagt, ja, aber Machtstrukturen gibt es bei uns
natürlich,
auch.
Natürlich, klar.
Und das ist kein rein katholisches Problem. Deswegen bin ich immer sehr vorsichtig zu sagen, löst das alles mit Frauen. Ich glaube nicht, dass das die Lösung ist.
Das ist aber ein Teil, weil wenn die evangelische Kirche keine Frauen hätte, hätten sie ja noch viel weniger Leute. Also das ist ja...
Ja, genau. Also meine Sache, also entweder gründen wir eine ganz neue Kirche.
Wir zwei, ne? Das ist überhaupt die Idee.
Ja, das Blöde ist, wir sind da nicht mehr
nee, dann bist du
in der apostolischen Sukzession. Nee, das fände ich, das möchte ich nicht. Nee, ich möchte also so diese Verbindung zwischen Papst und Petrus finde ich schon ganz toll. Mhm. Also.
Ja, das ist mir schon aufgefallen.
Ja, er macht sich ja auch ganz gut, finde ich, in letzter Zeit. Er hat jetzt seinen ersten Sekretär Edgar auch mit aufs Auto geholt. Er ist jetzt auch im Generaldienst dabei und auch einen zweiten Sekretär benannt. Der ist auch Kirchenrechtler übrigens. Marco Bileri. Da spekuliert man im Vatikan jetzt darüber, haben die so eine innere Nähe, weil er ist auch Kirchenrechtler, ist aber sehr viel jünger. Aber
Nichts zu den inneren Nähen.
In letzter Zeit hat er, also er hat, was ich interessant finde, ist, er bleibt dabei, dass er sich den Dienstag freinimmt. Er hat gesagt, also ich brauche diese Zeit. Lässt sich auch diese Vormittage frei, was erstaunlich ist. Also früher, Franziskus ist ja um 6 Uhr aufgestanden und dann ging sofort ab.
Selbstfürsorge finde ich gut. Ja.
Ja, Leo macht das so ein bisschen anders. Also ist jetzt, ich habe auch gehört, jetzt soll das Weihnachtsfest schon im Apostolischen Palast gefeiert werden. Also schon, ich muss ganz ehrlich sagen, dann haben die für das Restaurieren ein halbes Jahr gebraucht. Das ist also für eine vatikanische Baustelle echt verdammt lang, aber okay. Die Geschichte um Weihnachten soll er zusammen schon. Und dann kommt jetzt die spannende Frage, wird er wirklich seine WG dort einrichten? Also den sogenannten Zehnerrat. Mhm. Also der Zehnerrat war eine Geschichte, die gab es lange bei Päpsten. Johannes Paul II. Hat die also gepflegt zum Beispiel. Benedikt XVI. Hatte die auch. Das sind Leute, die einem Papst einfach Ratschläge geben. Und zwar sind das Leute, und das ist bei Päpsten ganz wichtig, die vor ihm keine Angst haben.
Oh, weil das gibt's die?
Ja. Der Vatikan ist eine absolutistische Wahlmonarchie. Das Problem ist, desto näher du dem Monarchen kommst, desto besser ist es. Das ist keine Demokratie. Es ist nicht so, dass du sagen kannst, okay, mir passt der Bundeskanzler nicht, weil ich bin ja in der Opposition, ich habe eine andere Meinung. Das geht nicht. Wenn du entweder du bist für den Monarchen oder du bist für den Monarchen. Aus.
Ja gut, außerdem möglich. Ist er ja unfehlbar. Ja.
Richtig, also das ist das Problem und deswegen ist es für Päpste unheimlich wichtig zu regieren und Leute zu haben, auf die sie sich verlassen können, die ihnen einfach auch unangenehme Wahrheiten sagen. Die sagen können, also pass mal auf, bei Josef Ratzinger gab es ganz viele eklatante Fälle, also bei mehreren war ich live dabei. Ich weiß noch, als er die Regensburger Rede gehalten hat, in Regensburg in der Hochschule, bekamen wir diese Rede vorab. Und ich weiß nur, dass ich da im Pressezentrum stand, zusammen mit meinem Kollegen von der New York Times, Ian Fischer. Und Fischer war völlig aufgeregt, als er diese Rede las. Und da stand, was hat denn Mohammed alles gebracht, wenn nicht Böses und Schlechtes? Das war ein Zitat von einem Herrscher Konstantinopels, Palaiologos Manuel. Aber obwohl das ein Zitat war, stellte sich natürlich die Frage, kann ein Oberhaupt einer Kirche, einer Religion, einen anderen Religionsstifter so herabsetzen? Oder soll er nicht lieber sagen, okay, unserer Meinung nach ist das so, aber ich meine, wir würden es ja auch nicht gut finden, wenn der wichtigste muslimische Geistliche sagen würde, was hat Jesus Christus alles gebracht, außer Böses.
Ja.
Lass dann halt lieber die Klappe. Mhm. Und natürlich standen wir alle um den damaligen Pressesprecher Pater Lombardi herum und haben gesagt, wird der Papst das wirklich sagen? Wird er wirklich jetzt gleich in ein paar Stunden sagen, der hat ja nur Böses gebracht? Und er sagte dann, ja, die Rede wird wahrscheinlich so sein. Und damals hat der Papst also niemanden gehabt, der mal gesagt hat, jetzt pass mal auf, das ist so einfach Unsinn.
Ja.
Lass das bitte. Das führte dann ja auch, als diese Rede gehalten wurde, zu einer echten Katastrophe. Es hat also jede Menge Proteste in der muslimischen Welt gegeben und leider auch Tötungen, also Ordensfrauen sollen in Somalia erschossen worden sein. Als Rache für diese Rede. Der Papst musste dann ja mehrfach zurückrudern. Das war jetzt nicht so ein kleiner Ausrutscher. Aber ich weiß noch, wie gesagt, genau, dass mein Kollege von der New York Times neben mir stand und sagte, wenn er das sagt, das ist eine Frontpage-Story, das ist eine so coole, natürlich, große Geschichte. Die wird die Presse breittreten auf der ganzen Welt. Und da hätte der Papst jemanden gebraucht, der sagt, lass es sein.
Und jetzt gibt es 10 Jünger sozusagen. 10 Jünger.
Genau, dafür gibt es diesen Rat. Kann mich an ein eklatantes Beispiel erinnern. Das war gegen Ende des Pontifikats von Johannes Paul II. Da wollte er eine Rede halten, in der wollte er sagen, dass die Ermordung der Menschen in den deutschen KZs und die Tötung von ungeborenem Leben ungefähr das Gleiche sind. Und da gab es einen Beratungsrat, die haben gesagt, also Heiliger Vater, das ist wirklich absolut nicht okay. Mhm. Und er hat sich dann auch dran gehalten, er hat es nicht gemacht. Ich wollte sagen, es gibt also ganz wichtig für einen Papst ist, dass Leute um ihn herum sind, die sich trauen, ihm auch unbequeme Wahrheiten zu sagen. Mhm. Die sagen also, Heiliger Vater, das ist einfach Quatsch. Und wenn sie die nicht haben, kann das ganz, ganz übel nach hinten losgehen.
Na klar.
Weil die in so einer Blase sind und das muss ja auch ganz oft ganz schnell gehen. Also die bekommen eine Rede vorgelegt, die sie nicht selber geschrieben haben. Die gucken da einmal drüber und sagen, die halte ich jetzt gleich. Und manchmal verschreiben sich die Leute, manchmal stehen da Sachen drin, die sie auf keinen Fall hätten sagen dürfen. Und wenn, verstehst du, das Problem ist, wenn du dich verquatscht oder wenn ich mich verquatscht, haben wir uns halt verquatscht.
Ja,
aber wenn der Papst sich verquatscht, dann ist auf der ganzen Welt, brennt der Baum, weil er von 1,4 Milliarden Menschen betroffen
ist. Wir lernen daraus, ein Papst ist auch nur ein Mensch.
Genau, wir lernen daraus, ein Papst
und
ist ein Mensch.
Jeder ist in seiner Blase, wir auch immer natürlich,
genau.
Ich genauso wie du auch. Aber
genau.
Deswegen ist es so gut, dass wir uns austauschen.
Ja. Genau, siehst du, auf jeden Fall der Witz ist, deswegen ist diese Idee, dass Leo sagt, ich könnte mir vorstellen, dass ich da in eine WG ziehe und dass da Leute sind, die ich kenne und Leute sind, die keine Angst vor mir haben und die sagen mir auch die Wahrheit sagen abends. Das muss ja auch, weißt du, das ist jetzt nicht immer so ein, das ist nicht so, dass sie sich jetzt institutionell um 16 Uhr treffen und mit dem Papst drin. Das ist eher so gemeint, die sitzen dann abends, wenn auch mal Feierabend ist, mit dem Papst zusammen beim Abendbrot, so wie er das gewohnt ist.
Ich könnte
in seinem Kloster.
Ich könnte da in die WG. Da hätte er mal eine völlig andere Sichtweise, ganz andere Meinung. Das wäre doch, also natürlich nicht ich, aber wenn er jetzt mal ganz andere Leute mal dazu holen würde, er sollte sich so einen Abend mal machen, das wäre jetzt mein persönlicher Vorschlag an den Papst. So einen Abend, wo er Leute aus ganz anderen Kulturkreisen, Religionskreisen, an einem anderen Geschlecht auch mal an sich ranlassen würde und dann sich mal unterhalten, fände ich total gut.
Also ich kenne, wie gesagt, einen sehr guten Freund von Papst Leo dem 14. Ich kann dich gerne mal vorschlagen. Vielleicht lernst du den einfach mal kennen. Naja, du bist ja in ein paar Tagen schon hier.
Ja,
also ja,
genau.
Also sozusagen. Ja, ich freue mich schon. Aber wie gesagt, du kannst den dann ja mal kennenlernen. Also ich stelle dich gerne vor.
Wenn du das vermittelst.
Vielleicht machen wir ihn dann einfach den Vorschlag und sagen, also jemand, der in dem päpstlichen Rat sitzen könnte, der eine wirklich andere Meinung hat, das wärst du. Also,
Also kann auch sonst jemand anders. Also unsere Hörerinnen und Hörer können sich auch bewerben. Wir machen so eine kleine Bewerbung hier und dann schicken wir jemanden da rein und dann jubeln wir ihm jemanden unter. Eine völlig anderen Meinung. Das würde ihm total helfen. Meinst du nicht?
Ja, wir können ja mal probieren. Ich bin mal gespannt, ob wir das schaffen können.
Ich glaube auch nicht. Jetzt kommt ja erstmal Charles. Charles kommt jetzt Donnerstag, Freitag. Freitag steige ich in den Flieger und dann, zack, bin ich Samstag da, wenn die Gäste da sind.
Ja, und die warten alle schon auf dich und ich warte auch schon auf dich.
Ach,
und natürlich werden wir dann in der nächsten Folge alles das erzählen, was in Rom passiert
ist. Ich weiß nicht, wie viele Stunden müssen wir dann aufzeichnen? 5?
Dann erzählen wir, was mit den Gästen passiert ist. Dann erzählen wir auch, was zwischen uns beiden passiert ist. Dann erzählt, wie
wir überall waren. Ja.
Genau, und dass wir uns nach so vielen Jahren mal so auch so rein wieder gesehen haben.
Unfassbar. Und treffen wir den Papst eigentlich?
Ja, natürlich. Wir sehen natürlich den Papst. Ja, das werden wir
alles. Ich sehe den Papst.
Ja, natürlich siehst du den. Du siehst den Papst.
Live und in Farbe.
Ganz in echt. In Farbe ist ja wenig, weil er hat ja weiß an.
Was ziehe ich denn an? Soll ich auch weiß anziehen? Nein, schwarz.
Ich bin mal gespannt. Ja, ich bin auf deine Garderobe natürlich schon ganz gespannt. Ich kann dir nur sagen, es ist schon ein bisschen herbstlich geworden. Also du hast kein Problem mehr, du brauchst also keine nicht allzu luftige Sachen mehr.
Ja, ich bin ist mal sowas von pragmatisch unterwegs. Ich kann mir versuchen, mir ein bisschen Mühe zu geben.
Ja, ich bin ganz gespannt. Also dann würde ich sagen, pack mal deine Koffer.
Ich pack meinen Koffer, ich habe endlich mein Flugticket bekommen und jetzt geht's bald los.
Und alle, die nicht dabei sein werden, denen werden wir brühwarm Einzelheiten in der nächsten Folge erzählen. Alles, was geklappt hat, alles, was nicht geklappt hat, wie das zwischen uns beiden genau gelaufen ist und so. Da könnt ihr echt gespannt sein.
Ah, Mann. Ich freue mich.
Alles klar.
Bis ganz bald.
Genau,
tschüss.
Bis in 2 Tagen. Tschüss.
Jupp, ciao.
Das war der Andreas Englisch Podcast.
Vatikangeflüster.
Von und mit Andreas Englisch und Heike Kleen. Aufnahme und Postproduktion: das Hörspielstudio Kreuzberg, Berlin. Ausführender Produzent: Michael Treutler. Ein Podcast von Parkum Audio.